Lieben, ich möchte ein ganz kurzes Wort aus dem Markus-Evangelium in den Mittelpunkt stellen, und zwar aus dem ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, ein Vers, der eine Zusammenfassung darstellt. Ganz am Anfang der Tätigkeit Jesu, nachdem er sich taufen ließ und dann versucht wurde, begann er in Galiläa seinen Dienst. Und er begann seine Predigt mit den Worten und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das ist der Satz, auf den ich mich besonders heute ein wenig beziehen möchte. Ihr Lieben, ich habe in den vergangenen Sonntagen mehrmals über die Person und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes gesprochen. Und ich möchte da noch einmal fortsetzen, auch zu dem, was ich vor 2 Wochen ausgesprochen habe. Das Wirken des Geistes ist ein so umfassendes Wirken, dass es nicht möglich ist, in einer Einheit so dieses gesamte Wirken zu schildern. Und es ist, tut immer wieder gut, zu sehen, was der Geist Gottes bewirken möchte. Und der Geist Gottes will zunächst einmal ein neues Leben in Menschen bewirken. Jeder, der sein Leben Jesus gibt, wird wiedergeboren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, es ist wirklich ein neues Leben in ihn gekommen. Jetzt ist der Heilige Geist in uns, er wohnt in uns. Und dann geht es darum, dass wir ihm die Erlaubnis geben, dass er nicht nur wohnt, sondern dass er uns erfüllt, dass er uns packt, dass er uns verändert, dass er uns sozusagen in Bewegung setzt und dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, ein erstes Mal und dann immer wieder als ein Prozess. Es geht darum, dass der Heilige Geist ein Werk beginnt in uns, dass er uns umgestaltet, dass er uns heiligt, dass er Frucht hervorbringt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und wir haben das letzte Mal, vor 2 Wochen, habe ich darüber gesprochen, dass der Heilige Geist es ist, der uns zusammenfügt in einen Leib. Wir sind alle getauft, sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 12, in einen Leib durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist, der produziert nicht nur Einzelchristen, sondern einen Leib. Darüber habe ich gesprochen, dass der Heilige Geist uns an diesen Leib Christi anschließt und dass das nicht nur ein Bild ist, sondern eine Wirklichkeit. Die Gemeinde Jesu ist nicht wie ein Leib, sondern sie ist der Leib. Sie ist der Leib Christi hier auf Erden. Und deswegen sind wir vom Heiligen Geist angeschlossen an Jesus tatsächlich, in Wirklichkeit. In einer leiblichen Wirklichkeit. Wir sind die Arme, die Beine, die Augen, die Ohren Jesu in dieser Welt. Und für jeden Einzelnen, für jedes einzelne Glied hat er sozusagen auch eine bestimmte Stelle, wo ihn angeschlossen hat. Damit eine bestimmte Berufung, damit auch bestimmte Gaben, die damit verbunden sind. Also es geht nicht nur darum, dass wir als Einzelchristen leben, sondern dass wir in einem Leib leben, dass wir in einer verbindlichen Gemeinschaft miteinander sind, dass wir nicht abgetrennt von diesem Leib leben und dazu uns zur Verfügung stellen lassen, dass wir als Glieder dieses Leibes auch dazu beitragen, dass dieser Leib auferbaut wird. Und nun, ihr Lieben, das ist immer noch nicht sozusagen das letzte Ziel von dem, was der Geist Gottes vorhat. Wenn also jetzt jemand wirklich das alles durchlebt hat oder in diesem Prozess steht, dieses Neugeborenseins, dieses Verändertwerdens durch den Heiligen Geist, dieses Eingebettetseins in die Gemeinde, in einem Dienst drinnen zu sein, eine Berufung zu haben, dann ist das sozusagen noch immer nicht das Letzte. Der Heilige Geist führt jetzt noch weiter und das ist ein Punkt, auf den ich einfach heute ein wenig hinweisen möchte, weil es ja auch wiederum ein Riesenthema ist. Es geht nicht nur um den Auferbauung des Leibes, also der Gemeinde Jesu hier auf Erden, es geht um noch mehr. Es geht um die Auferbauung des Reiches Gottes auf dieser Welt. Und das ist noch einmal eine Dimension mehr. Also es ist nicht das Ziel nur, dass wir als Gemeinde gut funktionieren, dass alles, jeder eingebettet ist und auch innerhalb des Leibes die Dienste funktionieren. Aber dieser Leib, der darf nun nicht um sich selber kreisen und in sich genug sein, die Gemeinde, sondern sie ist als sich nun beauftragt, Reich Gottes zu bauen in dieser Welt. Das letzte Ziel dessen, was der Geist Gottes mit mir und mit der Gemeinde vorhat, ist, dass wir uns zur Verfügung stellen, dass wir Reich Gottes bauen in dieser Welt. Und ihr Lieben, Gemeinde ist nicht identisch mit dem Reich Gottes. Die Gemeinde ist so etwas, ich sage es in zwei Begriffen, die Gemeinde ist so etwas wie eine Basis, ein Stützpunkt für das Reich Gottes in dieser Welt und sie ist zugleich ein Modell für das Reich Gottes in dieser Welt. Also eine Basis, von der aus man hinausgeht und in der Welt Reich Gottes baut. Und es ist zugleich ein Modell, wo wir innerhalb der Gemeinde und des Leibes Christi üben können, wie Reich Gottes eigentlich aussieht. Nach welchen Werten, Gesichtspunkten das Reich Gottes funktioniert, um es dann auch draußen zu leben. Das ist ein Übungsfeld. Und das ist eine ganz große Wichtigkeit, dass wir verstehen, dass die Gemeinde, also wenn wir auch bestens in die Gemeinde eingefügt sind, unsere letzte Aufgabe, unsere weiteste Aufgabe ist, dass wir als Einzelne und als Gemeinde darauf achten, dass nun das Reich Gottes in die Welt hineingetragen wird. Dass wir das Reich Gottes in der Welt aufbauen. Dass wir zu Instrumenten werden, dass das Reich Gottes gebaut wird. Das Reich Gottes, man kann es auch einfach so übersetzen, das ist die Königsherrschaft Jesu. Wir tragen die Königsherrschaft Jesu aus unserem geschützten Rahmen der Gemeinde hinaus. Das ist der Sinn von Gemeinde, dass sie eine Basis ist, von der aus, wo Menschen zugerüstet werden, wo Menschen beheimatet werden, wo sie gegenseitig sich unterstützen, nicht nur, dass sie selber auferbaut werden, sondern dass sie nun in der Welt, dort, wo sich das Leben abspielt, Reich Gottes bauen. Wir haben sozusagen die Aufgabe, und das ist das Ziel des Heiligen Geistes, dass er uns da anleitet, dass er uns da motiviert, dass er uns zurüstet, dass er uns drängt dazu, dass das Reich Gottes, das heißt die Königsherrschaft Jesu, nun hinausgeht dort in das Leben hinein, wo wir wirklich die meiste Zeit unseres Lebens verbringen. Dass die Königsherrschaft Jesu durchbricht in unseren Familien. Dass die Königsherrschaft Jesu durchbricht auf unserem Arbeitsplatz, in den Geschäften, in den Fabriken, in den Schulen, in den Krankenhäusern, in der Politik, in den Medien, in der Unterhaltungsbranche. Jetzt könnte ich aufzählen, was auch immer es gibt. Die Aufgabe der Gemeinde ist nicht, um sich selber zu drehen. Ist nicht, dass wir sagen, jetzt haben wir das Ziel erreicht, dass es eine gut funktionierende Gemeinde gibt und dass die auch immer größer und immer größer wird, sondern die Aufgabe der Gemeinde ist es, dass wir Reich Gottes in dieser Welt hineinbauen. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil Jesus es auch so verstanden hat. Die Predigt von Jesus, die wird immer beschrieben als eine Predigt des Reiches Gottes. Die Predigt von Jesus, wenn er gesprochen hat, er nicht über die Erlösung nur gesprochen, er hat immer gesagt, das Reich Gottes sollt ihr predigen. Und er selber hat gesagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also die Königsherrschaft Jesu hat begonnen. Und er hat den Jüngern gesagt, predigt das Evangelium vom Reich Gottes, nicht nur von der Erlösung, das gehört dazu. Aber es geht immer um das Reich Gottes, dass die Herrschaft Jesu ausgebreitet wird auf dieser Welt. Und zwar eben nicht nur in der Gemeinde Jesu, da natürlich vor allem, sondern durch die Gemeinde Jesu in die gesamte Umwelt, in der wir leben und jeder einzelne Christ. Das ist das Ziel. Das heißt, das Reich Gottes muss hineinwachsen in diese Welt. Und es gibt natürlich ein Ziel, wo Jesus wiederkommen wird, dann wird dieses Reich Gottes, diese Königsherrschaft Jesu, noch einmal in einem ganz anderen Maße, in einem vollendeten Maße sozusagen hier auf dieser Erde zum Ausdruck kommen, in allen Bereichen. Im tausendjährigen Reich, wo Jesus da sein wird, wird auch gearbeitet, da werden auch normale Dinge laufen und da wird Jesus herrschen, überall in einem Maße, wie wir es gar nicht uns vorstellen können. Und er möchte, dass wir jetzt schon anfangen, in diese Richtung zu denken. Überall, das ist eine Sache, die mit unserem Herzen zu tun hat und mit unserer Ausrichtung. Dass wir sagen, nicht die Gemeinde ist die alleinige Ausrichtung, dass es da alles gut funktioniert, sondern es geht darum, dass die Gemeinde wie ein Stützpunkt ist, wie ein Headquarter, von dem aus sozusagen die Christen ausströmen, wo sie zugerüstet werden, wo sie betreut werden und so weiter, eine Heimat finden. Man muss aus einer Heimat herausgehen. Und dann in der Welt Reich Gottes bauen. Von Montag bis Samstag, nicht nur am Sonntag, wenn wir uns hier treffen. Oder an einem Abend einmal, wo wir auch einen Hauskreis haben oder sonstige Veranstaltungen. Das ist ein Denkprozess, der uns immer wieder wichtig ist, dass vor Augen gestellt werden muss, jedem von uns, dass wir diese Spitze nicht verlieren, dass wir nicht sozusagen selbstgenügsam sind. Auch nicht in der Weise, dass wir sagen, das oberste Ziel ist, dass möglichst viele Menschen in die Gemeinde finden oder gerettet werden. Das ist natürlich ein unglaublich hohes Ziel, aber es ist noch nicht das Ganze. Auch wenn neue Menschen hereinkommen, ist es nicht genug, dass sie da sind und eingebettet werden. Es geht auch für sie darum, dass sie zugerüstet werden, dass sie dort, wo sie leben, nun Reich Gottes bauen. Und ihr Lieben, da ist in der Kirchengeschichte vieles auch falsch gelaufen. Das ist uns ein bisschen erschwert, diese Sicht von Anfang an so in dieser Weise zu sehen. Ihr wisst, dass es in der Kirchengeschichte natürlich viele Epochen gegeben hat, wo das geistliche Leben sehr da niederlag, natürlich im Mittelalter und so weiter. Eines hat auch damit zu tun, dass wir uns abgeschnitten haben von der Wurzel Israel und das hat Folgen. Zum Beispiel, dass dadurch nicht mehr das biblische Denken, was ich als hebräisches Denken bezeichne, sondern das griechische Denken hineingekommen ist. Und dieses griechische Denken übrigens ist der Anlass, dass in der Christenheit da nicht wirklich eine von Anfang an eine klare Linie in diesem Zusammenhang mit dem Reich Gottes gesehen wurde. Im griechischen Denken, da unterscheidet man die geistlich-seelische Welt ganz stark von der materiellen Welt, also von dieser Welt. Und das andere ist sozusagen die seelisch-geistliche Welt. Und die ist immer höher geachtet. Und das Materielle, das Irdische, das Normale, das Arbeitsmäßige, das Körperliche und alles, was dazugehört, das ist eigentlich nicht viel wert. Und man hat so ein Ideal, dass man aus diesem Weltlichen entflieht und herauskommt und sich ganz und gar in diese Welt des Geistlichen begibt. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf die Kirche. Das war der Grund, warum im Verlauf der katholischen Kirche, natürlich war sie ja damals noch die wichtigste und einzige, Reformation war ja dann später, hat sich etwas herausgebildet, eine Unterscheidung zum Beispiel zwischen dem geistlichen Amt und dem weltlichen Amt. Die Priester und die Angestellten der Kirche sozusagen, und es hat man angefangen zu reden, das ist dann auch in die Freikirchen übergegangen, von den geistlichen Berufen und den weltlichen Berufen. Die geistlichen Berufe sind ein Pastor, ein Diakon und wer auch immer in der Gemeinde vollzeitlich tätig ist, und die anderen haben keinen geistlichen Beruf, die haben einen weltlichen Beruf. Die sind eben Arbeiter oder Direktoren in Banken und so weiter. Und diese Unterscheidung, die hat fatale Auswirkungen. Die hat fatale Auswirkungen, dass es immer wieder Strömungen gab und es so verstanden wurde, eigentlich muss man doch die Menschen, wenn sie sich bekehren, aus der Welt herausziehen. Sie von dieser bösen Welt trennen. Es ist sozusagen eine Parallelwelt geschaffen worden. Die Gemeinde ist eine Parallelwelt mit der Welt da draußen und die haben eigentlich nichts damit zu tun. Je weniger man mit dieser Welt, mit dieser schlechten, bösen Welt zu tun hat, sie ist natürlich auch in der Bibel die sündige Welt, aber nicht in dem Sinne, dass man sich entzieht, dass man sich herausnimmt, dass man eine Parallelwelt sozusagen schafft und nun sagt, das ist das Eigentliche, dort kann ich mich wohlfühlen und das ist das Ziel, dass ich dort lebe, die Welt überlasse ich der Welt. Und ihr Lieben, da ist ein schreckliches Denken sozusagen in die Gemeinde Jesu auch hineingekommen, dass hier natürlich auch diese Parallelwelten irgendwie gelebt worden sind. In vielen Teilen der Christenheit. Und ich denke mir, dass es deswegen so wichtig ist, dass wir unser ganzes Augenmerk wieder viel mehr auf das Reich Gottes richten, denn in der Bibel ist da keine Unterscheidung. In der Bibel findet man nicht weltliche Berufe und geistliche Berufe in dieser Unterscheidung, sondern sie sind zusammen und sind zwar voneinander unterscheidbar, na selbstverständlich, aber nicht voneinander getrennt. Sie sind unterscheidbar in dem Reich Gottes und in der Gemeinde. Da gelten ganz andere Dinge als in der Welt da draußen. Aber das bedeutet nicht, sich aus dieser Welt zurückzuziehen, sondern ganz im Gegenteil. Das, was innerhalb des Reiches Gottes, innerhalb der Gemeinde Jesu gilt, soll hinausgetragen werden und muss anfangen, die Gesellschaft um uns herum zu beeinflussen. Und deswegen ist die Frage so wichtig für jeden von uns, wie kann ich das Reich Gottes in meine Welt hineinbringen? In der Welt, in der ich von Montag bis Samstag oder Freitag lebe und arbeite und wirke. Wie kann ich Reich Gottes bauen? Nicht nur hier in der Gemeinde, indem ich bei einem Kinderdienst mitmache oder im Lobpreisdienst oder in einem Putzdienst oder wo auch immer, sondern das ist ganz wichtig. Ihr Lieben, und es ist ganz eindeutig, man kann nicht in dieser Welt Reich Gottes wirklich bauen, wenn man nicht zuerst in einer Gemeinde eingebettet ist. Bitte das nicht misszuverstehen. Das weicht das nicht auf, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Diese ganz wichtige Verbindlichkeit, im Reich Gottes da zu sein, in der Gemeinde als ein festes Glied und auch da seine Berufung zu sehen. Aber die Berufung ist nicht nur die Dienste, die ich jetzt gerade genannt habe in der Gemeinde und noch viele mehr, sondern jeder von uns hat einen Dienst in der Welt. Daher, Herr, was ist denn eigentlich der Dienst, zu dem du mich berufen hast, in meiner ganzen Welt, nicht nur in meiner Gemeindewelt? Wie kann ich denn beitragen, dass deine Königsherrschaft, dass die dort aufgerichtet wird, wo ich lebe, wo ich arbeite, wo ich wohne, in meinen Orten, in meinen Städten, in den Dörfern, dort, wo wir zu Hause sind. Das ist die Zielrichtung des Heiligen Geistes. Deswegen sind wir hier zusammen, dass wir uns immer wieder zurüsten lassen zum Hinausgehen. Und so soll das Reich Gottes diese Welt durchdringen. Nicht feinsäuberlich voneinander unterschieden sein, so dass wir alle nur in zwei verschiedenen Welten leben. Am Sonntag leben wir in der Welt des Reiches Gottes und von Montag bis Freitag leben wir in dieser anderen Welt. Und beides hat eben nicht so viel zu tun. Zumindest hat es nicht diese Aufmerksamkeit von uns. Und das ist das, was sozusagen der Heilige Geist auch immer wieder verändern will, wenn wir in der Gefahr stehen, dass wir uns zu sehr auf das beziehen, wie Reich Gottes innerhalb der Gemeinde funktioniert. Sondern dass wir genauso wie wir ernsthaft fragen, Herr, was ist mein Dienst in der Gemeinde? Dass wir fragen, Herr, was ist mein Dienst in der Welt? Wo ist das Feld, wo du mich hingesetzt hast, damit die Königsherrschaft Jesu einen Einfluss gewinnt? Und es geht dann jetzt nicht gleich, dass wir hier die ganze Welt verändern, aber wir können den Einfluss, in dem jeder von uns steht, also diesen Bereich, meine Welt, sage ich dazu, da können wir etwas bewirken. Und ihr Lieben, und darum ist es auch wichtig, dass wir auch in der Gemeinde selber und auch in der Gemeindearbeit und in dem Verständnis von Gemeinde, dass wir alle sozusagen mithelfen, daran zu wirken, dass auch das, was wir hier tun, dass das immer auch, nicht nur, aber immer auch einen Zusammenhang mit dieser Welt hat. Dass wenn wir zusammenkommen, nicht nur darum geht, dass wir selber aufgebaut werden, dass wir selber in der Gemeinschaft mit Jesus wachsen, das ist die Voraussetzung, darüber rede ich jetzt gar nicht, weil das habe ich schon bei den vorigen Malen sehr deutlich gemacht. Aber dass das auch dazu dient, dass wir, wenn wir in unserer Beziehung zu Jesus wachsen, wenn er in unserem Leben groß wird, wenn wir ihn verherrlichen, dass wir ihn auch verherrlichen über unserem Arbeitsplatz. Dass wir nicht nur rufen, Herr, wir brauchen deine Herrlichkeit. Ich brauche deine Herrlichkeit in meinem Leben. Sondern ich brauche deine Herrlichkeit auch auf meinem Arbeitsplatz, in meiner Küche, in meiner Familie, in meinem Büro, in meinem Geschäft, in meinem kleinen Dorf, in der Straße, in der ich wohne, in der Stadt, in der ich bin. Und ich rufe nach dieser Herrlichkeit. Und ihr Lieben, deswegen ist es wichtig, zum Beispiel, eines der wesentlichen Dinge, die wir hier tun können, für das Reich Gottes außen, unter anderem, ist eben gerade das Thema Fürbitte, Gebet, Proklamation, Anbetung. Wir haben am vergangenen Dienstag so etwas miteinander auch in diesem Abend, wo wir so zusammengekommen sind, weil wir einfach Gott verherrlichen wollen, haben wir gespürt, es geht darum, dass wir nicht die Herrlichkeit Gottes nur für uns erbitten, sondern dass wir sie erbitten für unsere Dörfer und unsere Städte. Wir haben uns in einem Kreis hier aufgestellt, die dabei waren, wissen, ich war wirklich ergriffen davon. Und wir haben alle Orte aufrufen lassen, aus denen Leute vertreten waren. Es waren, der Helmut hat es gezählt, 40 Orte, aus denen wir zusammengekommen waren. Und wir haben die Königsherrschaft Jesu ausgerufen und die Menschen in diese Königsherrschaft Jesu über diesen Orten hineingerufen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir immer nur um uns selbst uns kreisen, auch in der Anbetung. Es geht natürlich zuerst darum, dass wir Gott verherrlichen. Es geht darum, dass wir in eine tiefere Beziehung zu Gott kommen. Aber es geht zugleich, und das ist nicht etwas anderes, sondern das gehört dazu. Das ist die andere Seite der Medaille. Dass wir anfangen, sozusagen noch viel intensiver als vielleicht bisher, mit einem Herzen des Erbarmens, so wie Jesus es hatte, darauf zu schauen, dass es ja darum geht, dass Reich Gottes gebaut wird in dieser Welt. Deswegen unsere Fürbitte für unsere Arbeit, für unseren Arbeitgeber, für unser Geschäft, das wir angefangen haben, damit es Reich Gottes verherrlicht, nicht nur damit es gut geht und alles funktioniert, sondern dass wir verstehen lernen, wir brauchen einen Durchbruch des Heiligen Geistes und in unsere Geschäfte hinein, in unsere Arbeitsplätze, unsere Wohnungen, in unsere Familien und so weiter, wie ich es jetzt alles gesagt habe. Und wenn wir zusammenkommen, dann müssen wir nicht nur an uns selber denken, Herr, ich möchte mehr von dir. Das ist, bleibt immer Nummer eins, das ist gar keine Frage. Sondern es geht darum, dass wir das erbitten für unsere Umgebung, in der wir sind. Und natürlich, ihr Lieben, es ist immer die Nummer eins in dem ganzen Sache, dass Menschen gerettet werden. Erweckung ist immer das Thema Nummer eins. Aber Erweckung in dem Sinne, nicht nur, dass wir unsere Gemeinde hier füllen, sondern dass Menschen zugerüstet werden, auf ihrem Platz wieder Reich Gottes zu bauen. So dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Und darum rufen wir Menschen zum Glauben. Nicht nur, dass sie erlöst werden, versteht das nicht falsch, sondern es geht auch darum, dass sie hier eine Aufgabe haben in dieser Welt. Und darum ist es so schön, wenn wir zusammenkommen und den Herrn erheben über Wiener Neustadt. Das ist jetzt nur ein Bereich, im Sinne von Fürbitte. Ihr Lieben, am vergangenen Dienstag am Abend oder in der Nacht, besser gesagt, hat dann die Angelika, meine Tochter, im Gebet eine Vision gehabt. Die hat mir so gefallen. Ich sag's einfach weiter. Sie hat gesehen, wie sie für hier diese Stadt gebetet haben. Sie hat gesehen eine wunderschöne Taube. Und diese Taube ist über Wiener Neustadt geflogen. Oder vielleicht gekreist. Und das Interessante bei dieser Taube war, sie hat unterhalb, da beim Nacken, ist es herausgewachsen oder was umgehängt, das konnte sie nicht genauer sehen, ein Mikrofon, das nach unten gebogen war, aufgedreht sozusagen. Und ist über dieser Stadt gekreist. Das hat mich zutiefst bewegt, so wie wenn Jesus sagen würde, ich höre das aufgedrehte Mikrofon. Es ist nicht die Taube hat gesprochen, es war so, dass jemand von da hineinsprechen kann. Ich höre eure Gebete. Und keines eurer Gebete für diese Stadt und für die Dörfer wird unerhört bleiben. Und das bedeutet noch mehr, dieses Mikrofon, ich sehe das so wie, ihr wisst ja, wie ein Reporter irgendjemand nachläuft. So für mich, wie wenn Gott dieses Mikrofon zu uns hinstreckt. Noch näher, ich möchte noch mehr hören von euch. Nicht nur das, was jetzt da ist, ich möchte noch viel mehr von euch hören. Ich sehne mich danach, sozusagen etwas zu hören von dem, was ich euch aufs Herz gelegt habe, dass ihr es zum Herrn betet für eure Orte, für eure Arbeitsstellen, für euer Leben im Alltag, nicht nur für euch selber. Ich möchte das hören und ich schätze das so. Und es war so, wie wenn diese Taube brütet über dieser Stadt wie der Neustadt. Und das gilt für jeden Ort. Also wir können auch, wenn wir zusammenkommen, nicht nur immer sozusagen das deswegen verstehen und wichtig ist, dass wir als Leib zusammenkommen, dass wir uns zurüsten, dass wir uns stärken, dass wir uns mehr und mehr in die Gemeinschaft mit Jesus vertiefen. Das ist immer wichtig. Aber es geht auch um diesen anderen Prozess. Und ihr Lieben, wir sind, und es bleibt dabei, wir sind Repräsentanten des Königs in dieser Welt. Wir sind nicht so kleine Mäuschen in dieser Welt, auch wenn wir zahlenmäßig vielleicht noch verschwindend klein sind. Wir sind nicht so unbedeutend, wie wir denken. Wenn Gott unsere Stimme hören möchte, mehr als die Stimme von anderen Menschen, die gar nicht zu ihm reden, aber unsere Stimme, wird er reagieren. Das heißt, unsere Stimme, unser Herz, unsere Sehnsucht, das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes in diese Welt hineingetragen wird, das ist auf dem Herzen Gottes und das will er hören. Das will er hören. Und da will er uns auch ein Bewusstsein schenken. Ihr Lieben, jeder von uns, ganz egal wo er ist, hat göttliche Autorität. Ich denke mal, das machen wir, wenn jemand in einem Betrieb ist, wo es 20, 50, 100 Mitarbeiter gibt und du bist der Einzige, der Christ ist, du hast mehr Autorität als alle 99 anderen, sogar als der Chef. Das ist wirklich so. Nur wir fühlen uns nicht so, weil wir als Christen immer wieder so eingeschüchtert so für uns. Wir haben mehr von der Verheißung, die Gott uns gibt für diesen Betrieb. Wir können mehr für diesen Betrieb, dass die Königsherrschaft Jesu da hineingeht und hineinkommt, als irgendjemand anderer. Wir können sogar mehr für den Erfolg eines Betriebes, bleiben wir mal dabei, ausrichten, als irgendjemand anderer. Das muss sozusagen auch ins Bewusste. Dasselbe ist, wenn ein Schüler in einer Klasse ist, wenn ein Lehrer in einer Lehrerkonferenz ist und sich die Lehrer anschaut, du hast mehr Autorität für die Schule als alle Änderungen, die für eine Schule zum Besten oder nicht zum Besten getroffen werden. Wenn jemand im Krankenhaus arbeitet, als Krankenschwester oder Arzt oder wo, wir haben mehr Autorität. Und das will uns Gott sozusagen zeigen und der Herr will auch zu uns reden. Der Heilige Geist will zu uns reden über unseren Alltag. Er will nicht nur reden zu uns über unsere Sünden, das will er natürlich. Er will nicht nur reden, damit wir uns verändern lassen und führen lassen, sondern er will auch reden darüber, wie ich Reich Gottes dort bauen kann, wo ich hingesetzt bin. Der Heilige Geist ist so stark in uns, wir haben wirklich die Möglichkeit, Atmosphären zu verändern. Ich glaube, wenn jemand in einem Büro sozusagen auf Sicht hin und auf lange Zeit hin einfach ist, wer er ist, als ein Jünger Jesu, in dem Bewusstsein, wer er ist, wird sich in vielen Fällen die Atmosphäre in diesem Büro ändern. Wir sind durch unser Vorbild, setzen wir Maßstäbe. Auch in unserem Arbeitsumfeld. Wir setzen Maßstäbe durch das, was unsere Werte sind, was unsere Maßstäbe sind, wo wir nicht mitmachen und wo wir schon mitmachen. Durch unser Vorbild schaffen wir einen unglaublichen Einfluss. Und das kann sehr weit gehen. Durch unsere Autorität und durch unsere Vollmacht vom Heiligen Geist, die ist ja auch oft verbunden mit Offenbarung und Weisheit. Es gibt viele Beispiele, wo Christen für ihre Firmen übernatürliche Lösungen bekommen haben, die sie weltlich nie gefunden hätten. Es gibt Beispiele, wo Christen Erfindungen gemacht haben, zum Segen der Firma oder der Menschheit, nur durch Offenbarung des Geistes. Die haben das schnell aufgeschrieben, die Formel oder eine Skizze, und es wurde gebaut. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten, wenn wir sie nur nützen. Und dass wir da irgendwo anfangen, nicht nur das Arbeitsfeld als lästige Arbeit zu bedenken, die halt notwendig ist, damit wir einen Broterwert haben, sondern dass wir sehen, das sind Chancen. Und der Heilige Geist will uns sogar für unsere Firmen Dinge sagen, für unsere Schulen, für unsere Nachbarn oder was auch immer es ist. Wir können anfangen, in einer ganz neuen Art und Weise sozusagen verstehen, dass das Reich Gottes nicht nur in der Gemeinde beheimatet ist, sondern nur als Basis, damit es ausdringen kann in alle Bereiche des Lebens hinein und Gesellschaften verändert. Und das beginnt eben nicht im Großen, sondern das beginnt im Kleinen. Das beginnt dort, wo ich eben zu Hause bin. Und wenn ich in einem Altersheim bin, dann ist das Altersheim, wo ich Reich Gottes baue. Wenn ich überhaupt nur mehr zu Hause bin und nicht mehr rauskomme, dann ist das die Fürbitte und die Anbetung für das oder jenes, was der Herr mir aufs Herz legt, Reich Gottes bauen. Und der Herr wird es beantworten. Er hört jede Stimme, die darauf ausgerichtet ist, dass wir sagen, Herr, wir sind bereit, nicht nur, dass es uns gut geht, dass wir genug haben, sondern dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen, in unseren Arbeitsalltag hinein. Und dort ist es ja auch oft, wo Erweckungen gewesen sind, dort haben ja auch Menschen dann auch oft Gesellschaft verändert. Ich habe da in Nachrichten, in christlichen Nachrichten, habe ich da etwas gelesen, das will ich euch noch ganz kurz vorlesen. Und zwar von Norwegen. Das ist jetzt vor ein paar Tagen, habe ich das gelesen. Und es ist auch erst gekommen vor ein paar Tagen. Da haben sich Christen, gerade jetzt sind wieder Christen dabei, sich sehr stark zu erinnern an einen Mann in Norwegen, der heißt Hans Nielsen Hauge. Der hat von 1771 bis 1824 gelebt. Und da steht nur in ganz kurzen, eine kurze Beschreibung. Christen erinnern sich an den Pionier Hans Nielsen Hauge, einen armen Bauern aus der Region Oslo. Gott gebrauchte ihn, um eine Erweckung in Gang zu bringen. Und diese hatte auch wirtschaftliche Auswirkungen und ebnete Norwegen sogar den Weg zur Unabhängigkeit. Ein Bauer. Jahrhundertelang war dieses Volk, also die Norweger, in Armut, allgemeiner Hoffnungslosigkeit und Unterdrückung durch die Nachbarn gefangen gewesen. Aber Hauge und seine Bewegung bewirkten eine Entwicklung heraus aus dem Elend. 1796 war Hauge dem Heiligen Geist begegnet. Es ist immer der Heilige Geist, der das tut. Und das wurde für ihn zur Lebenswende. Gott entzündete solch ein Feuer in ihm, dass er in den nächsten 7 Jahren ganz Norwegen durchwanderte, 15.000 Kilometer weit, alle Städte und Provinzen. Es entstanden Hausgemeinden und er ermutigte die Menschen, eigene Geschäftsideen zu verfolgen. Auf seinem Marsch ins nächste Dorf nützte er die Zeit zum Stricken. Zur Begrüßung, wenn er in ein nächstes Dorf kam, verschenkte er Schals und Mützen. Und anstatt zu predigen, krempelte er erst einmal die Ärmel hoch und half den Bauern bei der Feldarbeit. In Dänemark hatte er eine neue landwirtschaftliche Technik kennengelernt und die gab er ihnen nun weiter. So begann unter dem gemeinen Volk, unter Anführungszeichen, eine zutiefst geistliche Bewegung. Die Menschen kamen zu Jesus und ihr Leben veränderte sich von Grund auf. Die Hausversammlungen riefen den Unmut der Staatskirche hervor, erwiesen sich aber als unaufhaltsam. Norwegen hatte damals eine Bevölkerung von etwa 900.000 Menschen und vielleicht die Hälfte wurden zu entschiedenen Christen. Heute ist es 5 Millionen, hat Norwegen. Eine Besonderheit dieser Bewegung, sie war in hohem Maße, das ist jetzt schön ausgedrückt, reformatorisch einerseits und gesellschaftsrelevant andererseits. Wo immer Hans Nielsen Hauge hinkam, er half den Menschen, Fabriken einzurichten, Mühlen zu bauen, Schulen zu eröffnen und Spar- und Darlehenskassen zu gründen. Historiker stimmen zu, ohne diese Bewegung hätte Norwegen 1814 nicht die Unabhängigkeit erlangen können. Christliche Werte sind in der norwegischen Verfassung tief verankert. Allmählich hat sich Norwegen vom Armenhaus Europas zu einem der reichsten Länder der Welt entwickelt. Ein herausragendes Beispiel, aber es ist ein einfacher Bauer. Und es ist egal, wie groß das ist, was durch unsere Hingabe an das Reich Gottes, nicht nur, dass wir Menschen für Jesus gewinnen, sondern mehr noch, dass diese Menschen dann anfangen und Menschen helfen, dass wir Menschen helfen, uns gegenseitig helfen. Wie können wir in dieser Welt die Königsherrschaft Jesu ausbreiten? Dazu gehört auch, dass wir anfangen aufzustehen, unsere Stimme zu erheben. Nicht schweigen, was in dieser Welt geschieht. Für Wahrheit, für Gerechtigkeit, für vieles. Wo sind die Christen, die aufstehen? Wir sind eingeschüchtert, weil wir so klein sind und wir haben auch Angst. Wir könnten verlacht werden, verspottet, ja sogar verfolgt. Deswegen ergreifen wir die Stimme nicht. Wenn jemand anfängt, für Israel die Stimme zu ergreifen, dann kann er auch in Gefahren kommen oder überhaupt das Evangelium klar oder im Zusammenhang mit Familie und allen möglichen Werten, Ehe, da wird's heiß. Ihr Lieben, einige von uns oder viele von uns waren gestern in Niedersulz, dort ist ein Täufermuseum, das sind die Vorfahren der Freikirchen. Es war erstaunlich zu hören, wie viele solche Täufer in der Reformationszeit auch in Österreich waren. Und ein großes Thema war ihr Leid, ihre Verfolgung, ihre Bereitschaft, dafür für das Reich Gottes in den Tod zu gehen. Sie haben nicht geschwiegen, sie sind aufgestanden, sie haben sich nicht sozusagen abbringen lassen davon, auch öffentlich nicht abbringen lassen, ihren Glauben zu bekennen. Und das waren auch Leute, die waren sehr begabt, handwerklich berühmt. Auf jeden Fall, es kann uns auch etwas kosten. Wenn wir das Evangelium nicht nur in unseren 4 Wänden, da können wir leicht reden und miteinander über Dinge verhandeln. Aber wir müssen es draußen tun. damit die Königsherrschaft Gottes in diese Welt hineingeht und nicht diese unselige Scheidewand zwischen Gemeinde und Welt ist. Da gibt es eine geistliche Scheidewand, weil in diesem Bereich regiert Jesus, in dem anderen Bereich regiert Satan, aber Jesus will da hinüber. Er will ständig Raum wegnehmen dem Feind. Er will ständig, dass diese Welt, die ja eigentlich ihm gehört, zurückerobert wird unter seine Königsherrschaft. Und deswegen gehören wir auch dorthin. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Deswegen hat er es auch getan. Mitten in der Welt, auf den Straßen, in den Häusern, nicht nur in Synagogen. Und ihr Lieben, das ist eine Herausforderung für uns alle, dass wir verstehen, es geht nicht nur darum, Gemeinde zu bauen, sondern Reich Gottes zu bauen. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein Gott bist, der uns an die Hand nimmt und der uns vorangeht als guter Hirte genau in diese Richtung. Genau in diese Richtung, Reich Gottes zu bauen. Und wir brauchen so sehr eine Ermutigung von dir, Heiliger Geist. Wir brauchen so sehr viele Ideen von dir. Wir brauchen so viel Offenbarung, auch Mut. Wir brauchen so viel Weisheit von dir. Und wir bitten dich, dass du uns da eine Ausrichtung gibst und ein tieferes Verständnis, wie wichtig es dir ist, dass wir deine Königsherrschaft hinaustragen in unsere Welt, in der wir leben. Und ich bete, Herr, dass du jedem Einzelnen davon hilfst. Dass wir uns auch gegenseitig ermutigen, das zu tun. Dass wir uns gegenseitig helfen, gerade in diesem Bereich, wo es darum geht, Reich Gottes zu bauen. In welcher Form auch immer. Und Herr, wir möchten es tun in völliger Abhängigkeit von dir. Nicht losgelöst von dir, nicht losgelöst von der Gemeinde, sondern in Abhängigkeit von dir. Und sind so angewiesen auf Strategien, die du uns gibst, dass wir da nicht eigene Ideen nur nachlaufen, sondern dass es Dinge sind, die von dir geboren sind, zur Verherrlichung deines Namens und damit dein Reich auch bei uns hier gebaut wird. Amen.